DW Menschen und Märkte.
Auf der CeBIT in Hannover dreht sich alles um die Sicherheit. Auch aus der Eurozone gibt es gute Nachrichten. In Irland geht es wieder aufwärts. Und seltsame Gerstensäfte im Big Apple. Craft-Biere boomen in den USA. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Wer vernetzt ist, ob mit PC oder Tablet, mit dem Smartphone oder demnächst mit seiner Armbanduhr, der ist dabei, immer und überall. Und bequem ist es, Geschäft und Arbeit vom Sofa aus erledigen. Wenn es nur auch sicher wäre, was, wenn es denn soweit ist, beim Internet der Dinge schiefgehen kann, wenn etwas schiefgeht, das können wir noch nicht einmal ahnen. Kein Wunder, dass die IT-Sicherheit das Thema bei der CeBIT ist. Henrik Böhme berichtet.
Die Fakten sind alarmierend. Alle 2 Sekunden taucht ein neues Schadprogramm im Internet auf. Jeden Tag kommen 100 neue Viren in Umlauf. Mittlerweile addiert sich das auf 350 Millionen dieser fiesen Schädlinge. Online-Attacken auf die Rechner von Unternehmen nehmen immer bedrohlichere Ausmaße an. Da bekommen ausgesuchte Zielpersonen E-Mails, die voll sind mit Schadsoftware, und schon beginnen die Spione ihre Arbeit in den Datenbanken. Konstruktionsunterlagen und andere Geschäftsgeheimnisse werden abgesaugt. Für manche Firma kann das existenzbedrohend sein. Denn es erwischt keinesfalls nur die Großen. Nach Daten des Sicherheitsanbieters Symantec zielten allein im Januar über ein Drittel aller Angriffe weltweit auf Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Fast jedes zweite deutsche Unternehmen ist nach einer Studie der Wirtschaftsberatung KPMG bereits Opfer von E-Crime geworden. Die Unternehmensberatung Ernst & Young beziffert den wirtschaftlichen Schaden für Deutschland auf 50 Milliarden Euro pro Jahr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des IT-Branchenverbandes Bitkom.
Das Thema IT-Sicherheit ist angekommen in der Wirtschaft, aber vom Bewusstsein zum praktischen Handeln ist es immer noch ein weiter Weg. Dafür muss man erstens die richtigen Leute haben, die beraten bei der Entwicklung von IT-Sicherheitskonzepten, und man muss auch Geld in die Hand nehmen, weil IT-Sicherheit zum Nulltarif, das gibt es nicht. Insofern gilt es gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen noch für Aufklärung zu sorgen und auch die Motivation zu geben, dass die Unternehmen tatsächlich IT-Sicherheit in die Praxis bringt. Aber es gibt in Deutschland 2 Millionen mittelständische und kleine Unternehmen. Insofern ist es auch ein hoher Berg, der hier genommen werden muss.
Auf der CeBIT in Hannover gibt es derzeit reichlich Gelegenheit, den ersten Schritt zu tun. Eine ganze Messehalle ist vollgestopft mit Anbietern von Sicherheitslösungen. Denn so ganz langsam spricht es sich herum, dass man was tun muss. Mit einem ganzheitlichen Ansatz wirbt zum Beispiel Ego Secure aus Ettlingen und hat dabei vor allem Mittelständler im Blick. Firmenchef Sergei Schlotthauer.
Die Security darf kein Projekt sein, was 6 Monate braucht, um eingeführt zu werden. Wenn ich weiß, dass die Tür bei mir zu Hause offen steht, will ich sofort eine Lösung und nicht nach 6 Monaten. Und genau das ist unser Schwerpunkt, sehr schnell ein sehr hohes Sicherheitsniveau zu erreichen bei mittelständischen Kunden und bei großen Kunden. Was wir schaffen, Insight ist ein Produkt, das zuerst mal eine Bestandsaufnahme macht, und dann kann jeder für sich entscheiden. Man sieht einfach, wie viele Daten und welche die Firma verlassen, was kommt rein. Und dann kann jeder für sich entscheiden, jetzt kenne ich die Situation, will ich mich schützen oder nicht. Wir wollen nicht mit der Angst, sondern mit Fakten Geschäfte machen. Dann ist die Entscheidung sehr schnell gefallen normalerweise.
Ein Argument zieht dann besonders. Die Kosten eines Datenverlustes betragen nach einer Studie des Ponemon-Instituts im Schnitt 3,1 Millionen Euro. So hart das für einzelne Unternehmen ist, wirklich bedrohlich wird es, wenn die kritische Infrastruktur Ziel der Angriffe ist. Stromnetze, Kraftwerke, Krankenhäuser. Hier bietet Intel Security jetzt ein Schutzschild an, das im Rahmen eines Projektes des US-Energieministeriums bereits erprobt wurde. Das Neue daran: Das System arbeitet proaktiv, es erkennt die Bedrohung sozusagen schon, wenn sie im Anmarsch ist. Besonders Deutschland als bedeutender Industriestandort müsse seine kritische Infrastruktur schützen, sagt Hans-Peter Bauer, Vizepräsident Zentraleuropa bei Intel Security.
Security muss man als komplexe Gesamtlösung sehen. Das heißt also vom Endgerät bis hin zum Transportmedium, dem Netzwerk, bis hin zu den Datacentern, Cloud, wo die Dinge verarbeitet werden. Und wir hatten schon immer die Strategie, die Vision, dass wir die gesamte Kette absichern. Denn Sicherheit ist immer nur so stark, wie das schwächste Glied der Kette ist. Ohne entsprechende IT-Sicherheit ist eine industrielle Revolution, wie sie in Industrie 4.0 angedacht ist, nicht wirklich denkbar.
Eines freilich wird beim Thema IT-Sicherheit oft übersehen. Es sind nur selten Wettbewerber oder Spione, die sich in fremde Netze hacken. Das größte Sicherheitsrisiko bleiben die eigenen Mitarbeiter. Sei es, indem sie vertrauliche Papiere liegen lassen oder verseuchte USB-Sticks in die Rechner stecken. Oder wenn man, wie unlängst im Fall der Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton bekannt geworden, kein gesichertes Handy für interne Mails benutzt, sondern das private. Was aber eben auch daran liegt, dass abhörsichere Geräte lange Zeit schlicht nicht sexy waren. Der deutsche Sicherheitsanbieter SecureSmart, eine BlackBerry-Tochter und Lieferant der Bundesregierung für abhörsichere Smartphones, hat das jetzt gemeinsam mit Samsung und IBM geändert. Auf schicken Endgeräten kann man zwischen einem dienstlichen und einem privaten Modus wählen. SecureSmart-Gründer und Geschäftsführer Hans-Christoph Quelle.
Sicherheit darf nicht stören. Das ist das oberste Gebot. Unser Motto ist es immer, höchste Nutzbarkeit mit höchster Sicherheit zu verbinden. Wenn ich nur die Sicherheit alleine erhöhe, werden es die Leute nicht mehr nutzen. Was wir machen, wir bedienen wirklich eine Nische, diese Hochsicherheit der Regierung. Und in diesen Nischen da hantieren kleine Firmen besser als große Firmen. Wenn es jetzt darum geht, alle Menschen der Welt sicher zu machen, wäre SecureSmart bestimmt die falsche Firma. Aber in diesen Nischen können kleine Firmen gut agieren und es gibt hervorragende kleinere Firmen in Deutschland, die weltweit führend sind, was IT-Security angeht.
Die Kooperation von SecureSmart mit Größen der Branche wie IBM und Samsung zeigt aber auch, einer alleine kann die Herausforderungen der digitalen Welt nicht mehr stemmen. Immer mehr Allianzen werden nötig sein, um den Wandel, vor dem Wirtschaft und Gesellschaft stehen, zu bewerkstelligen.
Henrik Böhme aus Hannover. Berichten wir über die Eurozone, dann gibt es selten was zu lachen. Schulden über Schulden, verschleppte Reformen, drohende Staatspleiten. Schön ist das nicht. Nur schlechte Nachrichten? Nein. Aus doppeltem Grunde gibt es nämlich aus Irland Gutes zu berichten. Dublins Wirtschaft brummt wieder. Und außerdem feiern die Iren heute ihren Nationalheiligen, St. Patrick. Sláinte, Stefanie Pieper.
Die Fußgängerzone von Dublin ist selbst mitten in der Woche ziemlich voll. Wer in der Nähe arbeitet, unternimmt in der Mittagspause einen Schaufensterbummel und einige sind sogar aus anderen Teilen des Landes angereist, um in der Hauptstadt zu shoppen. Auch Chirurg Patrick ist willig, Geld auszugeben und hat den Eindruck, dass es vielen der 4,5 Millionen Iren wieder besser geht.
Look around, like, you know, like people are buying, people are in town. It's pretty good, like, you know.
Was er hier auf der Henry Street besichtigen kann, dokumentieren nun auch die offiziellen Statistiken. Die irische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 4,8% gewachsen, so stark wie zuletzt 2007. Und zwar nicht nur, weil das Land wieder fleißig exportiert, sondern auch, weil die Bürger wieder deutlich mehr konsumieren, sagt ein stolzer Finanzminister Michael Noonan.
The GDP-Figure is the highest of the 28 countries.
Unsere Wachstumsrate ist die höchste von allen 28 EU-Staaten. Und die Wirtschaft wächst in allen Bereichen, sodass auch überall Jobs geschaffen werden. Die Arbeitslosenquote ist bereits auf rund 10% gefallen und sie wird weiter sinken.
Zu Hochzeiten der Krise waren mehr als 15% der Iren arbeitslos gemeldet. Viele Jobsuchende wanderten aus. Jetzt hat die Regierung eine Kampagne gestartet, um sie zur Rückkehr zu motivieren. Denn auch in diesem Jahr soll die Wirtschaftsleistung um knapp 4% steigen. Das Comeback des keltischen Tigers führt Ökonom James Stewart vom Trinity College Dublin, aber auch auf günstige äußere Faktoren zurück.
The UK is our major trading partner.
Unsere wichtigsten Handelspartner sind Großbritannien und die USA und diese beiden Volkswirtschaften sind zuletzt stark gewachsen. Davon profitieren wir. Außerdem ist der Kurs des Euro deutlich gefallen gegenüber dem Pfund und dem Dollar. Und ein schwacher Euro hilft Irland sowohl im Handel als auch bei ausländischen Investitionen.
Noch immer zehrt die irische Konjunktur davon, dass sich im Laufe der Jahre etliche US-Konzerne angesiedelt haben, angelockt nicht zuletzt durch einen niedrigen Steuersatz und besonders vorteilhafte Steuerarrangements. Ende 2010, nachdem die Immobilienblase geplatzt und das Bankensystem beinahe kollabiert war, flüchtete sich Irland unter den Euro-Rettungsschirm und bekam insgesamt 85 Milliarden Euro überwiesen. Seit mehr als einem Jahr nun steht der irische Staat finanziell wieder auf eigenen Füßen. Aber die Folgen der schweren Krise sind durchaus noch zu spüren, meint jedenfalls Rentnerin Anne aus Kilkenny.
I think it's gone worse, really. all the extra bills that's coming out, like, so people are not really gaining anything.
Weniger Verdienst, höhere Rechnungen. Tatsächlich mussten die Iren herbe Einschnitte hinnehmen. Der Staat kürzte die Gehälter im öffentlichen Dienst, verringerte das Arbeitslosengeld, das Kindergeld und die Sozialhilfe, senkte den Mindestlohn und hob die Mehrwertsteuer an. Der Musterknabe der Euro-Rettung eben. Anders als in Griechenland regte sich dagegen aber kaum Widerstand. Proteste gab es in Dublin im vergangenen Herbst nur gegen die höheren Wassergebühren. Auch heute bevölkern wieder Hunderttausende die Straßen der Hauptstadt, diesmal jedoch um ihren Nationalheiligen St. Patrick zu feiern und ein bisschen auch sich selbst.
Vom irischen Nationalfeiertag, Stephanie Pieper. Von Irland nach New York ist kein weiter Weg, einmal über den Atlantik, immer geradeaus. Von Krieg und Hungersnöten geplagt sind so Millionen Iren in die USA ausgewandert und hatten auch ihr Guinness im Gepäck. Das gibt es jetzt auch in New York. Und noch viel mehr, hat Miriam Braun festgestellt. Im Big Apple gibt es Biere, die kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Craft Beer nennt man das dort. Da gibt es allerlei Exzentrisches und Exotisches. Und unsere Kollegin hat einiges davon probiert.
Kaum hörbar zapft Brittany Blust hier ein dunkles Stout, ein Starkbier. Sie arbeitet in der Bar Kia Bucker in Hell's Kitchen, eine Gegend mit vielen Kneipen unweit des Times Square in New York. 20 lokale Biere, sogenannte Craft-Biere, also Handwerksbiere, gibt es hier vom Fass. Seit Jahren ist Bier Brittanys Leidenschaft.
I felt connected to beer because I am.
Meine Vorfahren kommen aus Deutschland, England und Belgien und ich liebe es, wie auch beim Kochen, mit Gewürzen und Geschmäckern zu spielen.
And I love different ingredients and playing with flavor.
Dieses Jahr hat sie sich kurzerhand einer Gruppe Frauen aus der lokalen Bierindustrie angeschlossen, um ein gemeinsames eigenes Bier zu brauen. Es heißt Sweet Fire, süßes Feuer.
So it has cocoa nib in it. It was added.
Wir haben mit Kakaokernen gebraut und gegärt und auch Chili ist mit drin. Das meiste ist geheime Rezeptur, aber Schoko schmeckt man deutlich. Ein Starkbier, nicht zu süß und dann am Ende mit leichter Schärfe im Gaumen. Gemeinsam mit der Empire Brauerei in dem Ort Syracuse, rund 4 Autostunden nördlich von New York, haben die 8 Frauen das Projekt Sweet Fire umgesetzt. Es ist eines der Biere, das die Brauerei dieses Jahr für die New Yorker Bierwoche gebraut hat. Ein Event, bei dem die Industrie der Stadt und des Staates zusammenkommt, um sich auszutauschen und neue Produkte zu verkosten. Unter anderem auf dieser Biermesse in Brooklyn. Hier stellen 50 verschiedene Brauereien aus und feiern ihr Gewerbe, nämlich lokales Bier mit lokalen Zutaten zu brauen. Es ist wie ein freundliches Familientreffen, aber auch gut für Bierliebhaber, um ihre Lieblingsbrauereien persönlich zu treffen. Meint Olivia Sirio von der Empire Brauerei. Die Craft-Bier-Industrie wächst nicht nur in New York rasant. Gab es in den 70er Jahren landesweit gerade mal 50 Brauereien, hat sich die Zahl innerhalb weniger Dekaden bis heute auf rund 2700 erhöht. Viele kleine, unabhängige, lokale Brauereien mit frechen Biermixturen schießen aus dem Boden. Ein Grund dafür, meint Kelly Taylor, Präsident der New Yorker Brauzunft, ist in der Geschichte zu finden.
We had a fun time in our history called Prohibition.
Die Prohibition, als Alkohol komplett verboten war, ist für uns Fluch und Segen zugleich. Damals Fluch, heute Segen, weil wir ganz frisch und ohne traditionelle Zwänge drauf losbrauen dürfen. Die Craft-Bier-Verkäufe haben sich in den letzten 6 Jahren verdoppelt auf 12 Milliarden US-Dollar. Zwar ist das immer noch ein kleiner Anteil vom gesamten US-Biermarkt, der rund 78 Milliarden Dollar stark ist. Allerdings sinkt der Anteil an industriellem Bier seit 2008 leicht und somit ist es die aufholende Craft-Bier-Industrie, die den Gesamtmarkt stabilisiert. Studien zufolge könnten sich deren Umsätze bis 2017 noch verdreifachen, glaubt auch Kelly Taylor. Zwar habe man jetzt wieder so viele Brauereien wie vor der Prohibition, aber damals vor 100 Jahren war die Bevölkerung viel kleiner. Ich glaube, die Zahl der Brauereien wird noch weiter wachsen. Er rechnet damit, dass nochmal rund 2700 Brauereien in den nächsten 5 Jahren dazukommen könnten. Nicht nur die unter Hipstern sehr populäre Brooklyn Brewery exportiert inzwischen in 21 Länder. Besonders in Skandinavien wird das Bier so sehr nachgefragt, dass eine Außenstelle in Stockholm für fast 4 Millionen Dollar gemeinsam mit Carlsberg und Carnegie Co. eröffnet wurde. Ist das denn überhaupt noch lokal und Handwerk bei so viel globalem Erfolg? Gabe Berry von der Brooklyn Brewery.
Of course. Are we standing here in Brooklyn today?
Natürlich, wir sind ja schließlich heute hier in Brooklyn. Außerdem produzieren wir weit weniger als konventionelle Bierbrauer und wir nutzen lokale Zutaten. Dazu haben wir uns entschieden und das bleibt auch so. Zwar ist die Brauerei die neuntgrößte Lokalbrauerei, aber mit rund 250.000 Fässern im Jahr bleibt sie unter der Grenze von 6 Millionen Fässern. Das ist die Menge, ab der von einer industriellen Brauerei gesprochen wird. Damit solche lokal gebrauten Biere besser gefunden werden können, soll es in New York City bald eine App geben, die Bierfreunde zu den Bars führt, die besonders viele lokale Biere anbieten. Denn auch solche gibt es immer mehr. Eine positive Entwicklung, sagt Kelly Taylor. Außerregionale Biere werden weniger angeboten und lokale Produktion floriert. Das ist gut für die Wirtschaft und gut für den Geschmack. Es ist überhaupt besser. Bier hilft, Bier wird die Welt retten.
Bier hilft, Bier will die Welt
retten. Guinness is good for you, heißt es in Irland. Craft Beer ist außerdem noch gut für die ganze Welt. Das hören wir gern. Mit dieser Reportage von Miriam Brauns, selbstlosem Einsatz für unser aller Wohlergehen, endet dieser Podcast. Thomas Schmidt in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen, danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.